ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Maria Barbara, ego te baptizo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Am 3. August 1789 tauft der Pfarrer von St. Jakob in Straubing die Tochter des Tuchmachers Johann Niedermayer und verfasst anschließend die erste schriftliche Aufzeichnung über ihr Leben, den Taufeintrag im Kirchenbuch.
Wie heißt die Mutter?
Johanna.
220 Jahre, 5 Generationen und 3 Familiennamen später liest ihr Ur-Ur-Urenkel Andreas Adamczyk im Diözesanarchiv Regensburg diesen Taufeintrag. Damit ist er einen Schritt weiter in seiner Familienforschung. Und noch ein paar Jahre später steht Maria Barbara mit ein paar hundert anderen Vorfahren auf einer riesigen Ahnentafel.
Es sind 11 Meter Länge und 1,51 Meter Breite sind die Vorfahren aufgelistet. Es sind unterschiedlich viele Generationen. Wenn es ein uneheliches Kind war, dann kommt man natürlich vielleicht nur 5 oder 6 Generationen weit. Und wenn man in die richtige Linie kommt, dann sind es vielleicht auch mehr als 20.
Es steckt viel Arbeit in so einer Ahnentafel. Akribische Recherche, mühsames Entziffern alter Handschriften, lange Abende vor dem Computer. Und sie steht für mehr als nur eine Sammlung von Namen und Daten von möglichst vielen Generationen. Die Familiengeschichte öffnet eine besondere Perspektive auf die Vergangenheit.
Ich interessiere mich noch mehr für Geschichte, auch für einzelne Berufe und wie die Leute damals gelebt haben. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Wer Glück hat mit seinen Vorfahren, findet einiges über seine Herkunft heraus. Am Anfang stehen immer die Kirchenbücher. Bevor in den 1870er Jahren in Deutschland die Standesämter eingerichtet wurden, mussten die Pfarrer über Taufen, Heiraten und Begräbnisse in ihrer Gemeinde Buch führen. Die ältesten Kirchenbücher stammen aus dem 16. Jahrhundert. Etliche gingen in Kriegen durch Feuer oder schlechte Lagerung verloren. Alle anderen liegen heute sicher in Archiven. Aber wer Jahrhunderte später in den ehrwürdigen Büchern die Vorfahren sucht, bekommt die Bücher selbst nicht in die Hand. Sie wurden auf Mikrofilm gespeichert, später mit modernen Scannern digitalisiert. Heute muss man oft nicht mal mehr ins Archiv gehen. Die Filme oder Scans von immer mehr Kirchenbüchern sind online zugänglich. In Deutschland vor allem in den Datenbanken Matricula und Archion. Kirchenbücher liefern das Datenskelett einer Biografie. Geburt, Heirat, Kinder, Tod. Das Fleisch für dieses Skelett findet man in anderen Archiven, wobei natürlich nicht alle Menschen gleich viele Spuren hinterlassen haben. Über besitzlose Tagelöhner findet man kaum etwas.
Wobei die ganz armen Leute sind mit Sicherheit es genauso wert, erforscht zu werden wie ein reicher Bürger.
Aber auch nicht alle Dokumente über betuchtere Familien, die es vielleicht einmal gab, wurden bis heute überliefert. Andreas Adamczyk hat mit seinen Vorfahren aus Straubing Glück. Er findet Maria Barbara Niedermayer in einem Band des Straubinger Häuserbuchs aus dem 18. Jahrhundert.
Das heißt, welches Haus sie hatte, wer die Eltern waren, wann die Eltern das Haus gekauft haben, beziehungsweise es wurde übernommen von den Schwiegereltern, wann dieses Haus übergeben worden ist, zu welchem Preis, wie viel Schulden drauf waren, was an Aussteuer da ist und was für Ehe-Erbverträge zur damaligen Zeit vorhanden waren.
Solche Häuserbücher liegen heute in Archiven. Sie berichten von den Lebensverhältnissen unserer Vorfahren, ebenso wie Steuerlisten, Kataster oder die sogenannten Briefprotokolle.
Man würde vielleicht sagen, ein Notarvertrag, ein Übergabevertrag von einem Haus, von einem Bauernhof. Was gehört alles dazu? Wie viele Ochsen stehen im Stall? Wie viel Getreide ist noch im Stall draußen? Es wurde also genau aufgelistet, was an Vermögen da ist. Zum Teil gibt es ja dann auch Auflistungen, welche Wälder ihm gehört haben, die man theoretisch sogar heute noch finden könnte durch die Flurstücknummern.
Dokumente wie diese können nur Schlaglichter auf das Leben der Vorfahren werfen. Aber manche reichen weiter zurück in die Vergangenheit als Kirchenbücher. Etwa das Häuserbuch in Straubing mit seinem mittelalterlichen Stadtkern. Glück hat, wer in solchen Dokumenten auf Adelige stößt.
Das hat praktische Gründe, weil man dann viel weiter zurückkommt. In Bayern zum Beispiel über das Bayerische Stammenbuch sind die ganzen adligen Vorfahren dann genauer aufgeschlüsselt und man kann genau sagen, aha, er hat die Tochter von dem geheiratet und er ist der Sohn von jenem und man kommt hier viel weiter zurück.
In seinem Fall bis zu einem reichen Kaufmann in Straubing, der 1462 starb. Seine Enkelin heiratete einen Adeligen. Aber 4 Generationen später war es schon wieder vorbei mit der Nobilität. Das kam häufig vor.
Die Tochter hat einen Bürgerlichen geheiratet oder einen Patrizier geheiratet, der nicht adlig war.
Die Herkunft der Familie bis ins 15. Jahrhundert oder noch weiter zurückverfolgen zu können, ist natürlich reizvoll. Aber Genealogie ist kein Wettbewerb um die längste Ahnenreihe. Interessant sind die Vorfahren, die etwas über ihre Zeit erzählen, vielleicht nur durch ihre Lebensdaten, sagt der Familienforscher Bruno Bauernschmidt.
Der Blick auf die Geschichte der einfachen Leute. Wie leben die einfachen Leute? Wenn man sich beispielsweise anschaut, die hohe Kinderzahl in den meisten Familien, noch im 19. Jahrhundert, aber auch im 18. Jahrhundert, und die ganz hohe Kindersterblichkeit. Familien mit 12, 15 Kindern, von denen nur 2 erwachsen geworden sind. Das heißt also, die Leute haben damals wohl ein ganz anderes Verhältnis zum Tod gehabt als wir heute.
Fast alle von uns haben Vorfahren, die in eher ärmlichen Verhältnissen lebten und solche Erfahrungen machen mussten. Über diese Menschen findet man kaum andere Aufzeichnungen als in Kirchenbüchern, wobei auch die manchmal mehr verraten als nur Geburt, Heirat und Tod.
Manchmal auch unfreundliche Dinge. Also ich habe auch Einträge gefunden, was das für ein gotteslästerlicher Mensch gewesen sei, weil er eben nicht in die Kirche gegangen ist, weil er dem Pfarrer die Gebühren verweigert hat, Streitigkeiten, die es gegeben hat. Also da gibt's alles. Gut, aus heutiger Sicht ist das sicher kein Problem mehr. Damals war das im 19. Jahrhundert für die Menschen sehr problematisch. Eben ledige Mütter, die also dann auch nie geheiratet haben.
Wer die Reise in die Familienvergangenheit antritt, weiß nicht, wen er unterwegs treffen wird. Großbauern oder Tagelöhner, Burgfräulein oder ledige Mütter. Am Anfang steht immer die Neugier. Oft wird sie geweckt durch eine Entdeckung in einer Schublade.
Mein Zugang war in gewisser Weise ein klassischer, indem ich also in den Unterlagen meines Vaters den sogenannten Arier-Nachweis gefunden habe.
Mit dem während der nationalsozialistischen Herrschaft jeder, der im öffentlichen Dienst tätig sein wollte, eine nicht-jüdische Herkunft nachweisen musste. Er steht auch für eine unrühmliche Phase der Genealogie hierzulande, als manche Ahnenforscher ihr Hobby in den Dienst der Rassenideologie stellten. Etwa indem sie in Kirchenbüchern nach getauften Juden suchten, damit die keinen Arier-Nachweis bekamen. Wegen dieser Belastung hat es nach dem Krieg eine Weile gedauert, bis sich die Freude an der Familienforschung wieder einstellte.
50er, 60er war das bestimmt mehr oder weniger tabu quasi oder geächtet in gewisser Weise. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Familienforschung diesen Geruch noch in sich trägt. Es ist ein, ja, ich sag mal, modernes Hobby, also mit großem Zulauf, insbesondere auch von vergleichsweise jüngeren Leuten. Also ich sehe da heutzutage keinerlei Problem mehr.
Der große Zulauf, gerade in den letzten 20 Jahren, hat etwas mit den neuen Methoden zu tun. Computer und Internet haben die Familienforschung geradezu revolutioniert. Karteikarten sind out. Die Vorfahren katalogisiert man heute mit Hilfe von spezieller Datenbanksoftware, sogenannten Genealogieprogrammen.
Ich kann mir es ohne Computer eigentlich nicht vorstellen. Man hat nur mit Hilfe des Computers die Möglichkeit, den Überblick zu behalten, herauszufinden, wie die Leute wirklich zusammenhängen, zu vermeiden, dass man Dubletten erzeugt, ohne es zu merken. Und man kann auch sehr schöne Datenausgaben dann damit machen.
Zum Beispiel eine Ahnentafel fürs nächste Familienfest. Was früher mühsam von Hand gezeichnet wurde, ist heute mit ein paar Mausklicks schnell zu Papier gebracht. Die Familie erscheint dann als ein großes Netzwerk, das sich über Jahrhunderte, manchmal über mehrere Länder oder gar Kontinente erstreckt. Da findet man dann auch irgendwo links außen die Cousine vierten Grades aus Übersee.
Da gibt's Nachkommen von Vorfahren, das war der Urgroßvater meiner Frau, die nach Brasilien ausgewandert sind. Da haben wir seinerzeit Kontakt bekommen und das war schon sehr interessant. wie auch dann dieser Familienzweig in Brasilien sich ausgebreitet hat im Laufe von 5, 6 Generationen. Und welche anderen Einflüsse dann da sind, der Einwanderer aus Dänemark dazugekommen. Also es ist ein ganz buntes Feld, was sich da ergibt. Und interessanterweise haben die dort ein ganz besonders großes Interesse an der Familienforschung entwickelt, weil die tun sich schwer, genau wie die US-Amerikaner, die machen ja auch viel Familienforschung, immer diesen Sprung zu ihren europäischen Wurzeln, wo sie wirklich herkommen. Das ist für viele eine echte Herausforderung, weil sie oft ja nur wissen, eingewandert aus Bayern.
Ohne das Internet wären solche Entdeckungen kaum möglich. Den Anfang machte Family Search, der weltweit größte Datenpool, zusammengetragen von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, bekannter als Mormonen. Sie recherchieren genealogische Daten aus religiösen Motiven und stellen sie der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung. Ebenso wie gescannte Kirchenbücher und andere Dokumente. Und wer möchte, kann dort Daten der eigenen Vorfahren online stellen. Auch die regional organisierten genealogischen Vereine bieten Dokumente und Daten. Außerdem gibt es in Deutschland die zentrale Plattform GenWiki, komplett frei zugänglich und ehrenamtlich organisiert. Seit rund 20 Jahren kann man hierzulande auch bei internationalen kommerziellen Genealogieportalen den eigenen Stammbaum veröffentlichen und historische Quellen durchsuchen. Wer nach Recherchen in alten Familiendokumenten oder bei Standesämtern dort einen Stammbaum online stellt, der etwa bis Mitte des 19. Jahrhunderts reicht, bekommt durch den Algorithmus der Datenbank schnell Hinweise zum Weiterforschen. Ist das nicht dieselbe Person in diesem Stammbaum eines anderen Nutzers? Oder ist das nicht der Heiratseintrag der Ururgroßeltern in diesem Kirchenbuch? Und den Eintrag muss man dann auch nicht mehr selbst entziffern.
Es gibt also inzwischen viele Forscher, die meinen, es müsse alles im Internet stehen. Und was nicht im Internet steht, das schauen die dann auch nicht an und machen auch nicht diesen Schritt in diese analoge Quellenwelt.
Ihnen fehlt dann die Erfahrung, wie viele Menschen in einem Ort früher die gleichen Vor- und Nachnamen hatten, wie leicht man sie verwechseln kann. Entsprechende Fehler in Online-Stammbäumen werden oft weiterkopiert. Man sollte also genau hinschauen und der Verlockung eines Hinweises auch mal widerstehen, wenn man nicht ganz sicher ist. Die Werbung der kommerziellen Anbieter suggeriert allerdings, dass man dank ihrer Hilfe durch ein paar Mausklicks schnell zu einem Stammbaum kommt.
Quasi die Ahnenliste auf Knopfdruck, das ist aber meiner Ansicht nach ein falscher Ansatz. Mir würde das gar nicht gefallen, es wäre dann der Reiz eigentlich weg, dass man das also im Laufe der Zeit aufbaut.
Wer sicher gehen will, dass alles stimmt, muss selbst in den Originalquellen recherchieren. Und auch das ist ja via Internet heute viel leichter. Andreas Adamczyk hat in Kirchenbüchern auf den Webseiten tschechischer Archive seine Vorfahren aus dem Sudetenland gesucht.
Man muss also auf jeden Fall den Ortsnamen, wo man forschen will, in Tschechisch wissen. Und wenn man ein bisschen probiert, findet man recht schnell, und zwar unter Matriki. Dann gibt man zum Beispiel von dem Ort, wo die Vorfahren herstammen, die ersten drei Buchstaben ein und dann Enter. In meinem Fall ist es Saubsdorf, nennt sich jetzt Subikovice. Ich gebe SUP ein und es kommen 18 verschiedene Kirchenbücher. Ich kann mir das richtige Kirchenbuch auswählen und kann dann mit NZO, das heißt Geburt, Tod, Heirat, die einzelnen Einträge finden und nachforschen.
Es gibt also eine Fülle an historischen Dokumenten in Archiven. Sie zu lesen ist allerdings manchmal eine große Herausforderung, denn sie sind von Hand geschrieben.
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt Einträge von 1810, die kann man fast nicht lesen. Und es gibt Einträge von 1560, die sind dann in einer wunderbaren Schrift und die kann jeder lesen.
Also heißt es, nochmal lesen lernen. Aber auch altertümliche Ausdrücke, Abkürzungen, Kirchenbuchlatein. Wer wohnortnah forscht, kann eines der monatlichen Familienforschertreffen besuchen, die es in vielen Orten gibt, organisiert von den regionalen Vereinen. Man trifft sich zu Vorträgen und Leseübungen, um Daten und Erfahrungen auszutauschen oder Fragen zu beantworten. Neulinge sind stets willkommen und treffen womöglich gleich ein paar entfernte Verwandte. Vor allem, wer fern der Heimat seiner Vorfahren lebt, profitiert vom Austausch via Internet. Zum Beispiel auf der Plattform Diskurs des Vereins für Computergenealogie. Ehrenamtlich organisiert, frei zugänglich für alle Interessierten. Der niederschwellige Zugang lockt auch viele Neulinge an, die noch nie von einem Genealogieverein gehört haben. Sie bekommen dort Hilfe bei den ersten Schritten in die Vergangenheit ihrer Familie. Und erfahrene Genealogen helfen sich gegenseitig bei der Recherche oder schwer lesbaren Kirchenbucheinträgen. Auch Facebook bietet ähnliche Gruppen. In Bayern gibt es 3 genealogische Vereine: die Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz, den Bayerischen Landesverein für Familienkunde und die Gesellschaft für Familienforschung in Franken. Sie bietet Familienforschern, wie viele andere Vereine auch, ein umfangreiches Archiv und eine Fachbibliothek. Im gut besuchten Lesesaal sitzt Heidrun Novi an einem Computer.
Ich möchte immer noch mehr dazu wissen, wo sie auch gewohnt haben, in welchem Umfeld, was für Zeiten damals waren, ob Krieg war oder nicht. Wir haben hier eine große Bibliothek und da habe ich heute erst wieder was über Kirchenstühle gefunden, wo ein paar Vorfahren auch aufgelistet sind, dass die da und da den Kirchenstuhl hatten und durch wie viele Generationen die Familie das dann hatte. Das waren halt die alteingesessenen Familien dann immer jeweils, ne?
Familien also mit generationenlang reservierten Platz in der Kirche. Mit solchen Informationen im Hinterkopf erscheint der Familienforscherin ihre Heimat in einem ganz neuen Licht.
Auf einmal hatte ich einen Bezug dazu. Es war nicht mehr so abstrakt, wie man in der Schule vielleicht jetzt halt seine Geschichte lernt und auch Heimatkunde hat. Ich bin teilweise nur deswegen an irgendwelche Orte gefahren. Die hätten mich sonst nie gereizt, Bus durchzulaufen oder was anzuschauen.
Neben Fachliteratur findet man in Vereinsarchiven wie dem in Nürnberg auch Forschungsergebnisse der Mitglieder aus Jahrzehnten, teilweise in digitaler Form. Und Hilfe beim Einstieg in die Familienforschung.
Also in dieser zentralen Datenbank, die wir aufbauen, diesem sogenannten Index Personarum, sind über 6 Millionen Datensätze enthalten. Überwiegend Personen aus Franken mit Lebensdaten, sodass also für jemanden, der Forschungen hier in Franken macht, das eigentlich die Primäreinstiegsquelle ist. Jetzt kann jeder zu uns kommen, also muss nicht mal Vereinsmitglied sein, und bekommt hier auch eine Ersteinführung. Wie steigt man ein in die Familienforschung? Welche Quellen gibt es überhaupt? Wo sind diese Quellen? Also diese primären Einstiegsfragen, da können wir auch helfen.
Zum Beispiel bei einer ganz speziellen Herausforderung der fränkischen Familienforschung, den sogenannten Exulanten.
Das sind Glaubensflüchtlinge, die nach der Rekatholisierung Österreichs im Zuge des 30-jährigen Krieges vertrieben wurden und sich in den fränkischen Gebieten, die evangelisch waren, niedergelassen haben. Und in den Kirchenbüchern hier bei uns wird dieser Sachverhalt in der Regel vermerkt. Also gibt es dann immer Formulierungen, kommt aus dem Ländlein ob der Enns oder ist ein Ländler. Dann weiß man, das ist einer von diesen österreichischen Exulanten. Schwieriger wird es, festzustellen, wo kommt er denn genau her. Und das ist ein Projekt, das die Gesellschaft für Familienforschung in Franken, also die GFF, seit vielen Jahren betreibt, alle verfügbaren Quellen zusammenzutragen und auszuwerten, um diese Verbindungen zwischen den hier in Franken ankommenden Exulanten und der heimischen österreichischen Bevölkerung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herzustellen. Und inzwischen sind wir da schon recht weit.
Auch andere genealogische Vereine forschen und publizieren zu speziellen Themen ihrer Region. Bürgerforschung oder Neudeutsch Citizen Science heißen solche Projekte heute. Forschung, für die keine Universität, kein Institut Zeit oder Geld hat, die einfache Menschen aus dem Schatten der Geschichtsschreibung holt und zeigt, was die großen politischen und historischen Umwälzungen für einzelne Familien bedeutet haben. Und die etwa den heutigen Nachkommen jener Glaubensflüchtlinge begreifbar macht, wie ihr Leben mit diesen fernen Ereignissen verbunden ist. Und vielleicht auch mit den Menschen damals.
Man muss sich klar machen, dass es ganz viele verschiedene Leute sind, von denen man abstammt. Das heißt also, wenn man sich nur die Zahl vor Augen führt, dann geht das ja in die Tausende oder in die Hunderttausende eigentlich. sodass man nicht sagen kann, ich stamme von irgendeiner besonderen Person ab, die vor 400 Jahren gelebt hat und das prägt mich dann jetzt heute noch. Also da ist sozusagen der Anteil der Abstammung viel zu klein.
Heidrun Novi sieht das weniger nüchtern. Und sie hat auch den einen oder anderen Favoriten unter ihren Vorfahren.
Da hat man dann echte Namen von Menschen, die wirklich gelebt haben. Und die gehören noch zu einem. Und einen Teil davon trägt man ja mit sich rum. Da war mal einer dabei, der hatte wegen den Aufstand mitgemacht in Österreich und ist in Wien dann gestorben. Ich weiß noch nicht ganz sicher, ob wirklich hingerichtet oder im Gefängnis gestorben. 1597 oder wann das war. Aber da habe ich mich gefreut. Der hätte nicht rebellieren dürfen. Der hat also zu den Anführern gehört und war so halber Amtmann. Und der hätte eigentlich für die Obrigkeit sein müssen und hat das Gegenteil getan. Auf den bin ich jetzt stolz.
Ein altes Fotoalbum, Dokumente in einer Schublade, ein ungewöhnlicher Name. Vieles kann neugierig machen auf die Geschichte der Familie. Die ersten Recherchen führen viele Familienforscher heute ins Internet, später in Archive. Aber was man dort findet, ist auch in ein paar Jahren noch da. Das hat keine Eile. Anders als die Recherche in der Familie selbst, bei den ältesten Verwandten, bei der Tante oder dem Cousin des Großvaters. Sie kennen noch die Personen auf den alten Fotos und das Haus im Hintergrund und die Geschichten dazu. Geschichten, die man in keinem Archiv findet. Aber sie werden irgendwann nicht mehr da sein. Am Anfang der Familienforschung sollte die Aufzeichnung dieser Geschichten stehen, die sonst für immer verloren gehen. Und die Rettung der Dokumente, Briefe und Fotos, die so oft bei Wohnungsauflösungen im Papiercontainer landen. Und dann kann die Reise in die fernere Vergangenheit losgehen.
Sie hörten Familienforschung auf der Spur der Ahnen von Renate L. Es sprachen Irina Wanker, Johannes Marchel und Andreas Dirschall. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.